Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden.
So, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Pascal.
Und ich bin Robert.
Und in dieser Folge weiß ich noch gar nicht, worum es geht, aber letzte Folge hat Robert uns etwas zu Alkohol erzählt. Und wir hatten das ganze Jahr in zwei Folgen aufgeteilt, weil wir euch zuvor gefragt hatten, wie ihr das besser findet. Und da haben wir das aufgeteilt. Sagt uns doch gerne, was ihr darüber denkt, dass wir auch in Zukunft vielleicht eher unsere Folgen mal in zwei Folgen aufteilen sollen oder immer nur eine Folge machen, die dafür aber etwas länger. Sagt uns doch einfach mal, was ihr darüber denkt.
Genau, steht ihr auf Cliffhanger oder nicht, ist die Frage.
Naja. Also, wir machen unseren Podcast jetzt im Netflix-Format. Dann bitte auch mit Gebühr. Ne?
Genau, Abo-Gebühr. Soweit sind wir zum Glück nicht. Ja, und heute habe ich euch ein anderes Thema mitgebracht. Und der Pascal hat ja aufgehört, mir Fälle vorzustellen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme diese Tradition wieder auf und stelle Pascal etwas auf die Probe.
Ich freue mich.
Ja, es ist aber, glaube ich, okay. Also, es tut nicht weh. Es kommt zu dir eine ältere Dame, sagen wir mal 80 Jahre alt, in die Notaufnahme und ist vom Hausarzt eingewiesen mit AZ-Minderung. Es ist Freitagnachmittag, 4 Uhr, das heißt, es ist klar, dass er jetzt nicht viel Labor abnehmen konnte. Er hat einfach nur gemerkt, da geht's nicht gut, die ist bei dir in der Notaufnahme und du kommst in den Raum rein und bemerkst schon so einen besonderen Geruch in der Luft. Und die Patientin, die ist aber gut erweckbar und wenn du sie fragst, berichtet sie von vermehrtem Wasserlassen. Was könnte wohl die Diagnose sein? Das dürfte einfach sein, oder?
Ja, ich wollte gerne vorher noch starten und kurz den Zuhörern erklären, weil wir das natürlich sehr inflationär benutzen. Das Wort AZ-Minderung ist, glaube ich, auch etwas, was von einigen Ärzten tatsächlich gehasst wird, dass man das überhaupt verwendet, aber es passt eigentlich. Ja, es ist mehr so eine Zustandsbeschreibung. AZ-Minderung heißt nämlich im Grunde allgemein Zustandsminderung, Verschlechterung. Das wird so synonym irgendwie verwendet oder auch Reduktion. Das kann man dazu auch sagen. Das wird alles so synonym verwendet. Und was man damit eigentlich meint, ist, dass jemand anders als sein normaler Allgemeinzustand ist, jetzt abgeschlagen mehr oder einfach diffus schlechter dran als sonst, so wenn genau, man als mobil. Laie hingeht, genau, wenn man als Laie hingeht und sagt, Mensch, du siehst aber heute irgendwie schlecht aus.
Genau.
So könnte man das sagen.
Du kannst doch nicht einen schlecht ausschauenden Patienten in den Brief reinschreiben, deshalb werden wir das dann ganz einfach AZ-Minderung. Aber gut, dass du es erklärt hast.
Aber natürlich hat die Dame einen Harnwegsinfekt.
Hervorragend, hervorragend. Wir werden heute über den Harnwegsinfekt bzw. die Harnwegsinfektion sprechen. Die nennen wir in der Medizin auch Urozystitis bzw. eben die Harnblasenentzündung, weil der Harnwegsinfekt beschreibt einen größeren Raum und die Harnblasenentzündung ist wirklich nur dieser untere Teil des Harnwegs, der infiziert ist. Die anderen Teile kann man dann in anderen Folgen aufgreifen, die werden einfach alle unterschiedlich therapiert und vorweg möchte ich erstmal sagen, dass ich nur die Harnblaseninfektionen bei Erwachsenen und die, die außerhalb des Krankenhauses aufgetreten sind, thematisieren werde. Denn Pascal, was müsste ich jetzt alles machen, wenn ich auch noch die im Krankenhaus auflisten würde? Dann das wird, glaube ich, das Thema wieder sprengen.
Genau, und das wäre auch schon wieder so eine Intensiv- oder Krankenhaus-Spezialfolge, wenn du die dann noch alle mit reinbringst.
Ja, und ich glaube, das kann man dann noch mal in einem anderen Format vielleicht noch mal aufgreifen. Also vorweg, die Harnblasenentzündung ist relativ häufig und typischerweise erkranken natürlich Frauen daran. Das natürlich sage ich, weil man das im stationären Alltag eigentlich nur bei Frauen kennt, die Harnwegsinfektion. Männer können auch Harnwegsinfektionen kriegen, so ist es nicht, aber anatomisch ist der Weg viel weiter bis zur Harnblase. Das muss ja durch die Prostata, durch das Weichgewebe, durch den gesamten Penis. Also da ist ein langer Weg, den die Bakterien erstmal hochsteigen müssen und bei der Frau ist das eine relativ kurze Röhre. Und das zweite Problem sozusagen bei der Frau ist, dass der Darmausgang und der Intimbereich deutlich näher aneinander gelegen sind als beim Mann. Und auch eben die Keime, die bei einer Harnblasenentzündung besonders häufig vorkommen, Keime sind aus dem Analbereich sozusagen. Es gibt auch noch andere Risikofaktoren. Ich nenne jetzt mal das Wort Honeymoon-Zystitis. Das steht für die Flitterwochen-Zystitis sozusagen, also die Blaseninfektion. Das kommt durch viel Geschlechtsverkehr. Auch dabei werden natürlich viele Keime transplantiert und in Richtung Harnröhrenausgang der Frau verschoben. Beim Mann ist das dann auch wieder nicht so ein Problem. Einliegende Katheter sind besonders bei Männern ein Problem. Also wenn man Harnwegskatheter hat oder einen Katheter in der Bauchdecke, das ist immer ein Eintrittsort. Und dann ist auch das beim Mann genauso häufig wie bei der Frau, dass darunter Infekte auftreten. Und ein Diabetes mellitus Typ 2. Pascal, Diabetes mellitus Typ 2, warum könnte das wohl ein Risikofaktor sein?
Weil man dann Zucker auch über den Urin teilweise ausscheidet. Das hat verschiedene Hintergründe, warum das so ist. Einmal, weil dann die Schwelle sozusagen im Blut steigt und man zu hohen Zucker hat, sodass die Niere dann irgendwann nachgibt und den ausscheidet. Und weil die Niere generell etwas, ich sag mal, poröser ist über die Jahre durch den Diabetes und dadurch vermehrt Zucker in den Urin kommt und das wiederum eine Nahrungsquelle oder Nahrungsboden für Bakterien bietet.
Genau, richtig. Und die Symptome sind eigentlich auch wahrscheinlich den meisten bekannt, die hier zuhören. Wir haben ja überwiegend weibliche Zuhörer. Patienten berichten den, wie ich eben erwähnt habe, häufigen Harndrang. Teilweise auch dann, ohne dass man Wasser lassen muss, wenn man doch das Gefühl hatte. Und das kann auch so Schmerzen und Brennen verursachen dann bei dem Wasserlassen selber. Wir sprechen da von der Miktion in der Medizin. Manchmal gibt es auch ein bisschen Blutbeimengungen, einfach durch die verletzte Schleimhaut, durch die Keime dort. Und Schmerzen über dem Schambein können auch relativ typisch sein. Fieber und sowas sind so allgemeine Infektsymptome, auf die wollte ich jetzt nicht hinaus. Es geht jetzt mir eher so darum, was ist spezifisch für den Harnwegsinfekt. Einteilen kann man die Harnwegsinfektion in Lokalisation und in Ausmaß. Also wenn man die Lokalisation als Einteilung heranzieht, dann gibt es die oberen Harnwegsinfektionen. Da sind die Nieren und Nierenbecken einbezogen. Beziehungsweise auch die Harnleiter, die dann den Harn von der Niere runter in die Harnblase leiten. Und die untere Harnwegsinfektion beinhaltet die Harnblase. Das ist mit Abstand der häufigste Ort für Infektionen dieses harnableitenden Systems sozusagen. Oder die Harnröhre selber kann entzündet sein und auch Mischformen sind natürlich möglich. Ausmaße sind auch, wie ich schon sagte, eine Möglichkeit der Einteilung. Wichtig ist es, dass man weiß, dass es die gibt, denn die sind wichtig für die Therapieauswahl. Man unterscheidet die unkomplizierte, die komplizierte und die rezidivierende Harnwegsinfektion. Ich gehe jetzt auf die Begriffe einzeln so ein bisschen ein. Unkompliziert gibt es eigentlich quasi nur bei der Frau. Also gesunde Männer haben immer automatisch eine komplizierte Harnwegsinfektion, weil das deutlich aggressivere Keime sein müssen, die diesen ganzen Weg hochgehen und teilweise halt auch eingeschleppte Keime durch diese Katheter, die dann eingelegt werden. Und da kommen dann auch Keime dahin, die da absolut nicht hingehören. Deshalb gelten die immer beim Mann als komplizierte Harnwegsinfektion. Wenn wir jetzt nochmal zurückgucken zu den unkomplizierten Harnwegsinfekten, sind das besonders gesunde Menschen, die den bekommen können, die sonst keine Probleme im Bereich der harnableitenden Wege haben, wie irgendwelche Fehlbildungen, Immunschwächen, Störungen der Nierenfunktion, ja, und auch andere Gründe noch, aber so das im Wesentlichen. Also die keine Begleiterkrankungen aufweisen, die einfach so einen Infekt halt, wie wenn man einen Lungeninfekt kriegt, halt einen Infekt der Harnwegsinfekt des Harnsystems bekommen. Und die komplizierten Harnwegsinfektionen können natürlich auch bei der Frau auftreten und dann typischerweise, wenn halt andere Erkrankungen mit vorliegen oder wenn es sich mit Fieber und so weiter dann manifestiert. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Von rezidivierenden Harnwegsinfekten spricht man, wenn man mehr als 2 Infektionen in 6 Monaten oder mehr als 3 Infektionen pro Jahr bekommt. Und Pascal, wo wirst du hellhörig so auf der Station? Du hast einen Patienten, der hat jetzt einen Verdacht auf Harnwegsinfektion und du fängst jetzt auch schon mal eine Therapie an, auf die kommen wir gleich zu sprechen, aber der kriegt jetzt ein paar andere Symptome im Rahmen dieses komplizierten Infektes und du denkst dir so, oh, jetzt wird's kritisch, jetzt muss ich nochmal genauer nachgucken, da scheint jetzt das Ganze überzugreifen irgendwie auf den restlichen Körper. Also was sind da so Symptome, die dir einfallen? Muss natürlich nicht alle können, aber vielleicht fallen die ein, zwei ein.
Allgemein natürlich Zeichen einer sogenannten Sepsis, also einer Blutvergiftung durch eine Infektion, also sehr hohes Fieber, vielleicht auch, dass der Blutdruck unter eine gewisse Schwelle sinkt, der Puls rast. Das sind alles so Zeichen, dass da gerade auch das ganze System sozusagen mit betroffen ist. dann natürlich, wenn man das Gefühl hat, der Harnwegsinfekt steigt auf, von der Blase ist es ja nicht mehr so weit bis zur Niere.
Genau.
Das kann also ja auch passieren, also wenn die Patienten dann noch Flankenschmerz zusätzlich bekommen.
Perfekt, das Wort wollte ich hören.
Das wolltest du haben, Flankenschmerz. Mhm. Sehr gut.
Genau, Flankenschmerzen beschreiben die Patienten und bei der körperlichen Untersuchung klopfen wir ja den Rücken ab. Da gibt es dann auch noch so ein typisches Zeichen, was wir dann dokumentieren, wenn eine komplizierte Harnwegsinfektion vorliegt, wenn wir so neben der Wirbelsäule klopfen, den Nierenklopfschmerz. Als letztes Zeichen, also wenn man über den Nieren, also unter den Rippenbögen seitlich da mal ordentlich draufklopft und das dem Patienten wirklich wehtut, nicht unangenehm ist, das wahrscheinlich jedem, dann ist das Zeichen von einem komplizierten Harnwegsinfekt und da sollte man auch auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen. So ein bisschen zur Diagnostik und da kann man auch schon ein bisschen was zu Hause machen. Deshalb habe ich das mitgebracht mit den Urinteststreifen. Hast du das mal selber gemacht, Pascal, Urinteststreifen?
Ich habe das auch schon mal selber gemacht, so einfach aus Neugier, aber...
Genau, kannst du so mal ganz grob beschreiben, wie das... Ja, so ganz grob mal beschreiben für die Zuhörer, wie sieht das aus, was macht man da und wie liest man das ab, so ganz grob.
Im Grunde ist das ja ganz einfach. Jeder, der schon mal beim Arzt Urin abgeben musste, kennt das bestimmt. Man hat ja so einen kleinen Becher, da sollte dann möglichst dieser Mittelstrahl Urin rein. Also erstmal muss man die Blase ein bisschen entleeren, dass man nicht das erste bisschen hat, weil da können immer schon mal ein paar Bakterien mit dabei sein. Und dann muss man eben ein bisschen in diesen Becher pinkeln, sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Und dann gibt es diese Teststreifen und die haben so kleine Wattebäuche auf diesem Streifen drauf gepinnt. Und den steckt man einmal in den Urin kurz rein, sodass alle Wattebäuche mit dem Urin benetzt sind. Dann holt man den raus und dann muss man eine bestimmte Zeit warten. Ich meine, es sind so 15 bis 30 Sekunden. Das steht aber auch auf dieser Packung drauf. Und dann verfärben sich diese kleinen Wattebäuche. Und anhand der Verfärbung kann man an einer Tabelle ablesen, was genau mit dem Urin jetzt nicht in Ordnung ist oder was eben in Ordnung ist. Also ob Bakterien drin sind, ob weiße Blutkörperchen drin sind, ob Blutbeimengung dabei ist, ob bestimmte Stoffe dabei sind, Nitrit zum Beispiel einer zu nennen, oder ob da Proteine drin sind. Das sind so die wichtigsten Marker, glaube ich.
Das ist sehr gut und umfänglich erklärt, da kann ich nichts mehr ergänzen. Also die Teststreifen, da kann man letztendlich nur gucken, kann man da Immunzellen nachweisen? Die Bakterien sieht man damit selber nicht, wie du das schon gesagt hast. Und das eine Problem ist zum Beispiel, dass wir Mediziner uns häufig und gerne darauf verlassen, dass wenn man diese weißen Blutzellen findet im Urin, was häufig der Fall ist, dass dann auch gerne Nitrit dabei sein darf, damit man sich sicher ist, dass das gerade ein Harnwegsinfekt ist. Und dabei gibt es gerade bei der ambulanten, also der außerhalb des Krankenhauses erworbenen Harnwegsinfektion ein großes Problem. Denn der häufigste Erreger des Harnwegsinfektes außerhalb des Krankenhauses sind Enterokokken, also Bakterien, die eben aus dem Darmsystem kommen. Und die bilden eben kein Nitrit, sind aber der häufigste Erreger. Das heißt, du kannst das eigentlich draußen gar nicht so richtig gut als Parameter nehmen, sondern natürlich musst du die Symptome im Vordergrund stellen, die ich oben erwähnt habe. Wenn du dann zum Beispiel Leukozyten ausscheidest und auch massiv Leukozyten ausscheidest, meistens ist der Urin dann ja auch so ein bisschen trüb, wenn du den dir anschaust im Glas, dann ist ein Harnwegsinfekt sehr wahrscheinlich vorliegend, auch wenn kein Nitrit in dem Urin nachzuweisen ist. Und es gibt auch so ein paar Fehler, die quasi unterlaufen können, wo eigentlich Nitrit nachweisbar wäre, man das aber mit diesen Stäbchen nicht kann. Und das ist zum Beispiel, wenn die Patienten extrem viel trinken, also wenn die Patienten... Ja, im Rahmen dessen, dass die halt einen Harnwegsinfekt haben, sehr viel Durst haben, weil sie viel Wasser ausscheiden, um die Harnwege zu spülen, trinken sie sehr viel und dann wird dieses Nitrit so stark ausgewaschen, dass das nicht mehr nachweisbar ist. Eine nitritarme Ernährung zum Beispiel führt auch zu falsch negativen Ergebnissen. Das heißt also, es ist negativ, sollte aber positiv sein. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Farbstoffe in unserer Ernährung, die in dem Urin ausgeschieden werden und zu falsch positiven Ergebnissen führen, wo dann sich diese Stäbchen verfärben, obwohl man gar keine Harnwegsinfektion hat. Also man sollte immer die Symptome im Vordergrund haben und dann erst die Diagnostik heranziehen, sage ich mal. So ein bisschen speziellere Sachen, die dann erfolgen können, sind eine Urinmikroskopie. Das heißt, dass der Arzt sich dann ein Präparat anfertigt von dem Urin und eben darunter direkt schaut, sind dort nun Bakterien oder nicht. Und ein weiterer wichtiger Schritt, finde ich zumindest, besonders wenn ein Antibiotikum begonnen wird, ist, dass immer eine Urinkultur angelegt wird. Also das bedeutet, man nimmt ein paar Tropfen von dem Urin und gibt die eben in so eine Nährflüssigkeit und schaut, ob dort Bakterien wachsen. Und man muss aber sagen, wie du das ja gesagt hast, der Harnwegsbereich ist jetzt nicht der sauberste. Also bei ein paar Bakterien spricht man noch nicht von positiv, sondern da muss schon ordentlich Anwachstum sein sozusagen, damit man auch von einer positiven Urinkultur sprechen kann. Man sagt ja zum Beispiel im Krankenhaus, Pascal, das wirst du bestätigen können, so Zugänge und sowas in der Leiste und sowas so ungerne wie möglich und so kurz wie irgendwie vertretbar, weil eben da so viele Infektionen auftreten können, weil das so ein dreckiger Bereich im menschlichen Körper ist. Nicht wegen Pflegeproblemen, sondern weil da einfach Falten sind, dort ist viel Wärme. Es ist aber auch doch die Region, wo eben die Ausscheidungen rauskommen. Also, dass dort viele Infekte auftreten, ist vollkommen nachvollziehbar, oder?
Ja, klar. Da kann man natürlich auch bei den Patienten selber jetzt schlecht auf eine entsprechende Reinigung oder sowas achten, weil viele von denen dürfen ja jetzt zum Beispiel dann gar nicht duschen und mit der Pflege an sich, das ist ja häufig dann, das ist nicht desinfizierend in dem Sinne, ne? Man macht das sauber, den Bereich, aber die Bakterien, die da sind, die werden im Zweifelsfall dann nur verteilt sogar.
Mhm, genau. Noch eine wichtige Sache oder mir wichtige Sache ist, dass bei der Urinkultur zwei Sachen zu beachten sind. Das eine ist erstmal, dass man in den häufigsten Fällen Erreger der Darmflora, das hatte ich ja gesagt, nachweisen kann. Also der Darmbakterien, Darmflora nennen wir das. Ganz selten gibt es keinen Erregernachweis. Und das ist ehrlicherweise so selten, dass man es eigentlich wieder vergessen kann. Das heißt, eine negative Urinkultur schließt eine Harnwegsinfektion schon ziemlich sicher aus. Dann sollte man erstmal woanders noch gucken, bevor man darauf verharren bleibt, dass das ein Harnwegsinfekt ist. Eine Sache ist noch sehr wichtig. Also ich hatte ja gesagt, dass wenn man ein paar Bakterien in der Urinkultur hat, erstmal nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass eine Harnwegsinfektion nachliest. Außer, und das ist jetzt der wichtige Unterschied, wenn man einen Bauchdeckenkatheter hat, einen sogenannten SPDK. Das ist ja ein künstlich geschaffener Zugang zur Blase, wo die Blase direkt unter die Haut gelegt wird sozusagen und ein Loch gemacht wird zwischen Bauch und Blase, dass man da einen Katheter hat. Das sind wenige Millimeter bis ein Zentimeter und weniger, wo da die Strecke ist. Da ist jeder Keimnachweis krankhaft und als komplizierte Zystitis sozusagen zu behandeln. War mir so auch nicht klar, ehrlicherweise. Deshalb ist es zum Beispiel auch wichtig, wenn Urin abgenommen wird, das macht ja bei uns dann meistens eine Pflegekraft nach der Anordnung, dass dann angegeben wird, ob das aus einem Bauchdeckenkatheter gekommen ist, weil die dann als positiv bewertet wird, auch wenn nur wenig Keimnachweis da war. Das war jetzt alles so diese ganz unkomplizierten Sachen. Die komplizierten Sachen halte ich jetzt bewusst wieder kurz, weil darauf möchte ich hier nicht so den Fokus legen. Das ist dann, wenn ihr merkt, so irgendwie klappt die Therapie, die wir begonnen haben, draußen nicht und jetzt muss ich doch nochmal zum Hausarzt oder ins Krankenhaus. Dann, also die komplizierte Zystitis auftritt, da mussten dann Laborkontrollen nochmal erfolgen, wo man richtig Blut abnimmt, schaut, sind Infektwerte nachweisbar. Also greift der Harnwegsinfekt, den du eigentlich so gar nicht im Blut sehen solltest, schon auf systemische über, also auf Blut und Körper. Man kann einen Ultraschall machen und so ein bisschen schauen, wo kommt das jetzt überhaupt her, dass der Patient einen Harnwegsinfekt hat, der so kompliziert verläuft, also ein Harnaufstau durch eine Abflussstörung oder auch eine Nieren- oder Nierenbeckenentzündung kann man da teilweise erkennen. Also Nierenbeckenkelchsystem ist so das, wo der Urin aufgefangen wird, nachdem er aus der Niere rausfiltriert wurde. Und letztendlich muss man sagen, dass eine Harnblasenspiegelung notwendig werden kann bei komplizierten Infektionen. Besonders wenn sie erstmalig auftreten, weil man muss dann einfach einmal gucken, ob da irgendwie bösartige Erkrankungen sind, die da eine Eintrittspforte bieten für Keime, ob Rückflüsse aus der Blase irgendwie entstehen, also ob da der Urin in die falsche Richtung läuft. Teilweise gibt es auch Kurzschlüsse zwischen dem Darm und der Harnblase, also sogenannte Fisteln oder zwischen der Harnblase und dem weiblichen Genital, also den inneren Anteilen der Vagina. Und da kann es dann auch mal komplizierte Infektionen geben, auch bei der Frau. Zusammenfassend muss man sagen, dass man auch dann immer noch nicht unbedingt ins Krankenhaus muss. Das ist einfach nur so ein bisschen, also wenn man jetzt was Arges findet, natürlich schon, aber wenn man jetzt einfach eine komplizierte Zystitis durch Fieber auffällig bekommt, dann kann man das auch ambulant urologisch abklären. Also man muss schon zu einem Facharzt, das kann aber durchaus ambulant erfolgen, wenn man da einen Termin kriegt. Das ist ja immer das Problem. Und jede komplizierte Zystitis soll aber ambulant urologisch einmal vorgestellt werden. Das ist so eine allgemeine Empfehlung aus der Literatur.
Macht ja auch Sinn, dass man da zumindest einmal einen Blick drauf wirft und das weiter einschätzen lässt durch eine Person, die sich halt wirklich damit auskennt, ne?
Ja, ich finde es immer wichtig, vor allem, wenn irgendwie das einem suspekt vorkommt, ne? Eine komplizierte Harnwegsinfektion bei jungen Leuten, das würde mich hellhörig machen, oder wiederholte Harnwegsinfektionen bei ein bisschen älteren Damen, dann würde ich da schon auch mal weiter abklären, ob dann da zum Beispiel Fisteln sind bei letzteren. Das finde ich dann schon wichtig und habe ich auch schon selber gesehen bei einer Patientin, dass das ein Problem war. Jetzt habe ich lange von den Therapien gesprochen und wird auch zu denen direkt kommen. Ganz generell kann man erstmal theoretisch symptomatisch therapieren. Also Leute, die einfach super ungerne Antibiotika nehmen und auch sonst Medikamente verweigern, wenn es irgendwie geht, können mit der Information, dass die Hälfte aller Harnwegsinfekte nach 5 Tagen auch so vorbei sind, auch das erstmal versuchen, ohne Antibiotika zu machen. Und man muss auch sagen, dann sind dann wahrscheinlich so auch 20-30% auch schon früher vorbei. Wenn man diese 5 Tage überschreitet, dann kann man aber immer noch ein Antibiotikum geben und dann könnte es auch Zeit werden, weil dann protrahiert sich das so lange. Eine Empfehlung so für die Zeit ist, dass man ein bisschen mehr trinkt, was man sonst auch machen kann, um das vorzubeugen, wenn man immer wieder Probleme hat. Da komme ich gleich nochmal zu. Aber in der Phase, wenn man keine Medikamente nehmen möchte, ist es wichtig, ausreichend zu trinken. Bei anhaltenden Beschwerden, also wenn diese 5 Tage zum Beispiel überschritten sind oder wenn die Symptome mehr werden gegen Ende dieser 5 Tage, also es wird klar, so funktioniert das nicht, dann kann man eben eine antiinfektive Therapie mit Antibiotika machen. Und das ist dann letztendlich wie bei der, das ist dann letztendlich die antibiotische Therapie der unkomplizierten Zystitis, also der unkomplizierten Harnblasenentzündung. Behandlung bei deutlichen Symptomen ist ja natürlich klar, ne? Wenn jemand wenig Beschwerden hätte, dann wird er sich auch wahrscheinlich gar nicht so damit auseinandersetzen, dass er eine Therapie braucht. Eine Bakterienausscheidung im Urin muss jetzt nicht per se behandelt werden, wollte ich jetzt einfach auch nochmal gesagt haben, sondern besonders bei älteren Patienten kann man erstmal so ein bisschen zuwarten, gucken, haben die überhaupt Beschwerden, weil so ein bisschen Bakterienausscheidung ab einem gewissen Alter ist leider relativ normal. Die einzige besondere Patientengruppe, bei der das nicht gilt, sind die Schwangeren. Also Patienten, die schwanger sind und Bakterien ausscheiden, müssen behandelt werden. Das Problem ist nämlich, dass die Patienten häufiger komplizierte Infekte aufweisen. Also Frauen, die schwanger sind, neigen dazu, dass wenn sie eine Harnwegsinfektion haben, dass die dann kompliziert wird. Und deshalb ist die Empfehlung, da früh zu therapieren, diese Bakterien zumindest versuchen zu eradizieren, also auszulöschen sozusagen. Und wichtig ist aber, und das möchte ich hier an dieser Stelle ganz explizit mitgeben, dass man das nicht auf eigene Faust mit einem Antibiotikum, was man von früher noch zu Hause hat, macht, weil viele Antibiotika sind fruchtschädigend, also können den Embryo und das ungeborene Kind halt massiv schädigen. Und sollten unbedingt immer erst durch den Frauenarzt besprochen werden, die Therapien. Also ich glaube, das kannst du zustimmen. In der Notaufnahme gibt es nichts, wo man so sehr ins Stocken kommt, wie wenn jemand schwanger zu einem kommt, oder?
Das stimmt, aber ich hatte bisher, wenn man so will, zum Glück nicht so viele schwangere Patienten in der Notaufnahme, sodass ich da Gott sei Dank noch nicht so viel Erfahrung in dem Moment hatte, weil wir jetzt gar keine direkte Gynäkologie auch als Ansprechpartner mehr haben. Das ist ja immer sehr hilfreich, wenn man irgendwie einen Gynäkologen hat, den man mal eben über eine Dienstnummer kurz anrufen kann und mal fragen kann, du, was kann ich jetzt eigentlich geben? Ich habe hier eine schwangere Patientin mit Problem XYZ, ne? Das ist ja schon dann manchmal Gold wert in solchen Momenten.
Ja, Luxus. Ich fände aber ganz lustig, ich hatte dann dort auch mal angerufen und dann meinten die so, ja, ich muss das auch bei Embryotox nachschauen. Guck doch selber nach Motto. Das ist eine Seite im Internet, Embryotox heißt die, und da kann man Medikamentenwirkstoffe eingeben und dann wird da gesagt, mit so einem Ampelsystem, grün, gelb, rot, kann man geben, sollte man mit Vorsicht geben oder sollte man nicht geben. Und dann wird auch erklärt, wie da die Studienlage ist, in welchen Teilen der Schwangerschaft man was geben kann und sowas. Also das wissen wir auch alle nicht auswendig, was man in der Schwangerschaft gibt, aber nochmal ganz deutlich, nicht selbst therapieren in der Schwangerschaft. Das geht im Zweifel nach hinten los und kann massive Folgen haben. Wenn man jetzt nicht schwanger ist, dann neigen Ärzte sehr gerne dazu, Bakterienausscheidungen zu therapieren, ohne dass eine Harnwegsinfektion vorliegt. Und tatsächlich ist der Grund, das hat man in Studien herausgefunden, zur Beruhigung des Behandlers, nicht des Patienten. Und Das große Problem ist tatsächlich, dass meistens diese Bakterien, die da ausgeschieden werden, sich in so einer Balance da eingenistet haben und eben keine Beschwerden machen. Und jetzt sehen wir diesen Keim da in der Urinkultur, sehen genau, ach hier, der ist auf das und das Antibiotikum sensibel. Das gebe ich der Patientin jetzt mal und denke, ich tue was Gutes. Dann bringe ich aber das gute Bakterium, was da siedelt sozusagen und gar keine Beschwerden macht, total in Stress. Der geht total in den Hintergrund. Und dann kommen die ganzen Keime, die eigentlich halt wirklich Probleme machen, erst an die Macht, die so eigentlich gar nicht zustande gekommen werden durch die Konkurrenz um Nährstoffe und so weiter. Und deshalb ist es halt wirklich wichtig, eigentlich Harnwegsinfektionen nur zu therapieren, wenn es unbedingt sein muss und nicht um sich selbst zu beruhigen oder ja, das trifft es auf den Punkt.
Ja, ich denke, man sollte irgendwie immer sagen, dass wir Patienten behandeln und keine Laborwerte oder irgendwelche Befunde, ne? Klar, manchmal hat man eindeutige Befunde, die auch irgendwo therapiert gehören, aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass wir eigentlich darauf achten müssen, wie es denn tatsächlich dem Patienten geht und was sie für Beschwerden haben. Und wenn das jetzt völlig an der Harnblase vorbeigeht, dann ist es ja klar, dass auch dieses Bakterium, was man da gefunden hat, jetzt nicht unbedingt die Beschwerden der Patienten erklärt, ne?
Ja, ich finde es auch immer wichtig, also meine Frau ist zum Beispiel selber Hausärztin und das meine ich überhaupt nicht abwertend oder irgendwas. Es kommt aber immer wieder davor, dass sie halt mit gutem Wissen argumentiert, warum sie irgendwas zum Beispiel nicht gibt, also warum man jetzt nicht genau dieses Medikament von dem Hersteller gibt, weil es keinen Sinn macht, genau bei dem Hersteller zu bleiben. Und dann ist aber so eine Erwartungshaltung sozusagen da, dass sie es dann doch gibt. Und letztendlich, glaube ich, sollte man seinem Hausarzt schon so ein bisschen vertrauen, dass wenn er sagt, sie brauchen noch kein Antibiotikum, wir beobachten das mal noch 2 Tage, jetzt nicht nur beim Harnwegsinfekt, dass man dann auch sagt, okay, ich kann dann wiederkommen. Das kann man mit dem ja dann auch ein bisschen besprechen, dass man dann nicht wieder 3 Stunden warten muss. Und auf der anderen Seite, wenn man dann aber doch deutlich Beschwerden hat, dann muss man das einfach klar formulieren, dass man das jetzt nicht nimmt, weil man Antibiotikum haben möchte und Sorgen hat, sondern weil man einfach so starke Beschwerden hat. Und dann ist das auch alles, glaube ich, deutlich besser zu kommunizieren. Ich habe jetzt gerade eben die Therapien ja euch so ein bisschen näher gebracht. Das war explizit nochmal für die unkomplizierte Harnwegsinfektion, also Bakterien generell nicht unbedingt therapieren, außer sie machen Symptome. Ist die Quintessenz. Und jetzt noch ganz kurz bei der komplizierten Harnwegsinfektion und bei der Nierenbeckenentzündung, also jede Infektion beim Mann war kompliziert, hatte ich gesagt, muss man Antibiotika geben, teilweise dann auch in die Vene, je nachdem, wie schlecht der Patient zurecht ist. Und das kann dann auch teilweise stationär erfolgen, aber man merkt, wenn das dekompensiert zu Hause. Wichtig ist, dass man durchaus einfach mal zum Hausarzt geht, das ist schon durchaus vertretbar und das ist auch so der klassische Aufgabenbereich, so einen Infekt zu behandeln draußen. Noch besser ist es aber, was kann ich tun, wenn bei mir immer wieder Harnwegsinfektionen auftreten? Wie kann ich da das Wiederauftreten verhindern oder verringern? Hast du da ein paar Tipps, Pascal, die dir so einfallen?
Ja, man sagt ja viel Vitamin C, Cranberry-Saft,
ja,
habe ich schon gehört. Und es gibt auch ein paar andere Methoden, um seinen Urin sozusagen von der chemischen Zusammensetzung so zu verändern, dass sich Bakterien da weniger wohlfühlen.
Genau, ne? Also dass man den pH-Bereich verschiebt, ganz richtig. Ein weiterer Stoff, den du noch nicht genannt hattest, war das Methionin. Das ist auch eine Aminosäure, die kann man geben zum Beispiel. Und in ganz seltenen Fällen haben Patienten so häufig Probleme und brauchen immer wieder Antibiotika, dass man dann sich tatsächlich sogar entscheidet, dass man eine dauerhafte antimikrobielle Therapie gibt, eben die den Urin dauerhaft keimfrei hält. Ist aber mit Sicherheit eine absolute Ausnahme. Viel trinken hatte ich ja gesagt. Und da habe ich auch so ein bisschen Zahlen mal gefunden, in der Studie. Der Tipp, mehr zu trinken, ist besonders wirksam, wenn man nicht über 1,5 Liter am Tag kommt. Und das ist ja bei Patienten im Pflegeheim, älteren Leuten, die ein vermindertes Durstgefühl haben, eigentlich eher die Regel als die Ausnahme, dass die weniger als 1,5 Liter trinken. Das sind 2 von diesen 0,75 Glasflaschen. Da bin ich mir selber manchmal nicht so sicher, ob ich da an den Tagen mehr getrunken habe. Meistens bin ich dann abends nochmal zu Hause und denke so, ach, heute war ein bisschen wenig, dann trinkt man nochmal richtig nach. Aber dafür muss man ja auch diesen Prozess zum Beispiel machen. Also diese 1,5 zu knacken, das kann manchmal, glaube ich, auch schon an einem vorbeigehen. Und wenn man jetzt unter diesen 1,5 Litern Flüssigkeit am Tag ist, dann sollten laut dieser Studie eben zusätzlich 1,5 Liter getrunken werden. Und das hilft auch generell bei Patienten, die zum Beispiel mehr als 3 Infektionen pro Jahr hatten in dieser Studie. Die hatten dann nämlich, nachdem sie diese 1,5 Liter zusätzlich getrunken haben und dann, sagen wir mal, bei knapp unter 3 Litern landen, hatten dann nur noch 1,9 Harnwegsinfektionen anstatt 3,6 im Jahr. Und das finde ich ist schon eine deutliche Reduktion. Und man kann sich auch vorstellen, dass so Leute, die in solchen Studien sind, auch nicht selten Antibiotika bekommen haben und viele Probleme hatten, weil sonst hätten die sich nicht in sowas einschließen lassen. Ein weiterer Tipp ist es tatsächlich, dass wenn man besonders so nach dem Geschlechtsverkehr Probleme mit Harnwegsinfektionen hat, als Frau besonders nach dem Geschlechtsverkehr Wasser lassen soll. Das ist aber auch für den Mann empfohlen. Und für manche Stämme von diesem Escherichia coli, also einem dieser Darmkeime, kann man impfen. Also wenn man weiß, da ist immer wieder derselbe Keim, kann man sich mal informieren, ist das der eine von den paar Keimen dieses Spektrums, die man beimpfen kann? Und dann kann das auch eine der Therapien sein. Prognostisch ist das eigentlich meistens ein folgenloses Abheilen und dass dann was schief geht, also dieses systemische Übergreifen nennen wir die Urosepsis, also die harnwegsbedingte Blutvergiftung nennen wir Urosepsis. Das ist wirklich ein super seltenes Ding, da muss man jetzt mit Sicherheit nicht panisch werden bei jedem Harnwegsinfekt, den man hat. Und da hat man auch meistens in der Regel, besonders wenn man jung ist und unsere Zuhörer sind, wenn man sich die Statistiken anguckt, ja eher jünger, hat man auch eher mal ein bisschen Zeit, bis man da Probleme bekommt und kann durchaus mal 2 Tage abwarten, hoffen, dass man zu den 30-40% fällt, die dann einfach schon wieder beschwerdefrei sind. Und ansonsten kann man spätestens dann zum Hausarzt gehen. Ich habe euch noch ein paar Infos in die Shownotes unten gepackt. Da habe ich so eine Seite gefunden, die hatte ich auch schon mal in der vorherigen Folge verlinkt, die sehr gute Informationen geben zu den verschiedenen Erkrankungen, über die wir hier sprechen. Da kann man dann, wenn man gerne liest, sich nochmal ein paar ergänzende Informationen einholen, ist in patientenfreundlicher Sprache formuliert alles, kann man teilweise downloaden, vielleicht für die Großeltern, die dann nicht so gerne Podcasts hören und ist dann aber auch allumfänglich informiert. Dann wäre ich auch am Ende angekommen, Pascal.
Ja, ich finde das sehr interessant, dass ich endlich mal mehr über den Harnwegsinfekt erfahren durfte. Nachdem ich jetzt das Gefühl habe, dass wir als Neurologen auch große Behandler des Harnwegsinfektes unfreiwillig geworden sind.
Ja.
Ich glaube, das muss ich jetzt vielleicht mal kurz ausholen, dass wir wirklich so etwa, ja, gefühlt täglich bestimmt in so einer großen Notaufnahme 3-4 Leute sehen, die eigentlich einen Harnwegsinfekt haben, der aber, ich sag mal, falsch gelabelt irgendwie in der Neurologie landet. Weil wenn jetzt so ein Rettungssanitäter oder der Rettungsdienst allgemein ins Pflegeheim gerufen wird, dann ist es oftmals schwer zu sagen, was jetzt so einem Patienten fehlt. Man sieht dann häufig so eine diffuse, wie wir eben gesagt haben, AZ-Minderung, also der Patient ist irgendwie, liegt da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und dann kommt es eben darauf an, was das Pflegeteam dort einem so erzählt und manche sagen dann, ja, der hatte aber auch schon mal einen Schlaganfall. Und dann wird natürlich der Rettungsdienst hellhörig und denkt, oh.
Kommt eins zum anderen.
Genau, kann das nicht sein, dass das jetzt wieder einer ist und schon ist man in der Neurologie oder dass man sagt, ja, der ist jetzt völlig wesensgeändert. Ich glaube, da muss man fast nochmal eine eigene Folge drüber machen, weil das Wort Wesensänderung habe ich persönlich noch nie richtig angewendet gesehen von fachfremden Menschen im Gesundheitswesen. Und dass die Patienten dann einfach unter dieser Verdachtsdiagnose, es stimmt etwas mit dem Gehirn nicht, in die Neurologie eingeliefert werden und das ist dann gar nicht mal so falsch, aber das Grundproblem liegt eben dann im Urogenitaltrakt, weil auch so eine generelle Infektion kann einen so abgeschlagen machen und das Gehirn in dem Moment so an der Funktion hindern, dass viele Funktionen, die sonst ganz normal funktionieren, in dem Moment nicht mehr funktionieren und das kann so eine Art, ich sag mal, wie so ein Schlaganfall ähnliches Bild mal vorgaukeln.
Ja, das sind dann aber auch die schwereren Harnwegsinfektionen, so ganz in der Regel.
Genau.
Meistens brauchen die auch viel Flüssigkeit, weil die natürlich dann auch nicht genug trinken, wenn sie so ein bisschen abgeschlagen sind. Das sind ja dann häufig, wie du das sagtest, ältere Patienten aus dem Pflegeheim. Dann gibt es manchmal diese Metamorphose, dass die wach werden in der Notaufnahme und auch dann so ein bisschen durcheinander, weil sie irgendwie weggedämmert sind im Pflegeheim und jetzt sind sie in einer lauten Notaufnahme. Aber wenn man wegen eines isolierten Harnwegsinfektes schon eine Veränderung seiner Persönlichkeit, quasi seines Wesens so hat und nicht wiederzuerkennen ist, dann sind das schon die komplizierten Harnwegsinfektionen in der Regel und gehören stationär behandelt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
Also in der Notaufnahme sind sie richtig gelandet.
Genau. Das ist auch so, ja.
Ja. Ja, super. Dann vielen Dank für dieses Praxisbeispiel. Wir bedanken uns fürs Zuhören an dieser Stelle. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns positive Bewertungen hinterlasst. Bei Spotify freuen wir uns sowieso und wir fänden es auch schön, wenn ein paar Leute bei Apple Podcasts uns einen Kommentar hinterlassen würden. Das hilft uns, unsere Reichweite zu erhöhen und das Angebot, was wir euch hier zur Verfügung stellen, bekannter zu machen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Was du jetzt natürlich verraten hast, ist, dass wir das aufnehmen, wo meine Alkohol-Folge rausgekommen ist. Aber in der Zwischenzeit hatten wir doch deine Folge noch aufgenommen.
Hatten das stimmt.
Als letztes, was war denn das? Ich schneide das weg, kein Problem. Ich weiß es
nicht. Was ist denn los?
Ey? Ich weiß auch nicht, Alter.
So lange nicht mehr aufgenommen.
Weil ich weiß auch, dass mich dein Thema auf mein Thema gebracht hat. Hatten wir Demenzen gemacht?
Nein, ich weiß, was wir gemacht haben. Wir haben Huntington gemacht.
Ah, genau.
Gott, das kommt auch alles in die Outtakes, bitte.
Jo, das kommt, glaube ich, ganz rausgeschnitten besser.